Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 154 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talente-Magnet wirst. Denn du weißt ja, dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche vier Fragen du Bewerbern im Telefoninterview unbedingt stellen musst, um herauszufinden, ob sie A-Mitarbeiter sind und wie du die Probezeit durch das richtige Setzen von Zielen und Meilensteinen klug nutzt. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile ganz einfach den Link talente.co/154 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Interviewfolge, wo ich richtig stolz und froh bin, diesen tollen Interviewgast heute bei mir zu haben. Ich habe ja so eine sehr schlechte Angewohnheit, nämlich, dass ich Menschen per se erstmal in der Regel duze. Das würde mir bei meinem heutigen Interviewgast hingegen niemals einfallen, wenn er mir nicht gestern schon kurz am Telefon, wo wir telefoniert haben, das Du angeboten hätte. Dementsprechend freue ich mich total, dass du hier bist. Professor Dr. Jörg Knoblauch, herzlich willkommen.
Danke, wunderbar, merci.
So, Professor Dr. Jörg Knoblauch, Gründer der Tempus Akademie, gegründet 1987, wie ich lesen durfte, mein Geburtsjahr, sprich... schon ein Unternehmer, der wahrscheinlich schon alles miterlebt hat, was man unternehmerisch so miterleben kann. Super viele Bücher geschrieben, viele Bücher veröffentlicht. Auch das Personalthema ja so als dein Herzensthema, ne? Also zum Beispiel eben das Buch Die besten Mitarbeiter finden und halten, die ABC-Strategie. Da will ich natürlich gleich nochmal ein bisschen mehr zu hören, weil das ist ja ziemlich genau das, worum es hier auch sehr viel geht in diesem Podcast. Dann auch ein spannendes Thema, womit du dich beschäftigt hast, das Thema Selbstorganisation, Zeitmanagement unter diesem Begriff des Tempus-Zeitplansystems. Ebenfalls super spannend. Also ich glaube, das wird eine super Sache. Jörg, erstmal der Reihe nach. Vielleicht ja. Mal so zum Start. Erzähl uns doch vielleicht nochmal ganz kurz so aus deiner Sicht, was du so gemacht hast die letzten Jahre und Jahrzehnte und vielleicht so eine Sache, wenn du auf all diese Zeit zurückblickst, auf die du ganz besonders stolz und mit Zufriedenheit zurückblickst.
Mhm. Ja gut, in all den Jahren haben wir jetzt eigentlich dreimal komplette Disruption erlebt. Also wer mich von früher her kennt, ich war Hersteller von Werkzeugkisten und so weiter. Mhm. 70% Weltmarktanteil, Firmen in Amerika und all over. So, dann später wurden wir zu einem Zeitplanbuchhersteller. Also Tempus heißt ja auf Lateinisch Zeit. Mhm. Aber heute sind wir eine Beratungsfirma und wir sind etwa 35 Mitarbeiter. Und das Thema ist eben, was ja du, Michael, in Hamburg vorantreibst, das Thema Talente. Mhm. Weil das Thema Personal ist eben brutal im Aufwind. Und ich bring's mal so auf den Punkt. Am Ende des Tages hat ein Mittelständler nur zwei Fragen zu beantworten. Und wir haben es mit dem Mittelstand zu tun. Die erste Frage ist die Frage, was ist dein Geschäftsmodell? Also wie willst du Geld verdienen? Mhm. Und die zweite Frage, die ist ganz banal. Tja, wie kriege ich jetzt die Mitarbeiter, um dieses Geschäftsmodell umzusetzen? Und nicht irgendwelche, sondern halt die Besten. So, richtig. Und damit sind wir auch beim Thema.
Ja. Wie kam irgendwann dieser Shift vom Zeitmanagement-Thema zum Personalthema? Wie kam das? Was war so, gab es irgendein ausschlaggebendes Ereignis oder eine Beobachtung oder war es eher ein längerer Prozess?
Was ihr in Hamburg habt, die Firma Time System, ich weiß nicht, wem das noch was sagt, denn das war eine Firma, die Zeitplansysteme hergestellt hat. Das sind so teure Ringbinder, Leder und nichts unter 100 Euro. Mhm. Und davon gab es, also das war die Nummer 1 und davon gab es 30 weitere und wir waren die Nummer 31 dann plötzlich im Markt. Aber Wir haben uns auch sehr schön hochgearbeitet. Nur dummerweise ist im Jahr 2001, 2002 ist plötzlich Outlook auf den Markt gekommen und so weiter. Und plötzlich, was vorher so toll war, solche Zeitplaner aus Papier,
ja.
Das war plötzlich ein Möbelstück von gestern, das du noch zum Abstauben toll ist, aber nicht mehr funktioniert. Also wir haben heute immer noch ein paar tausend User, aber das Geschäft ist ja, also Sinkflug verlängern, das ist ein auslaufendes Geschäft. So, und dann immer wieder das Thema, die Amerikaner nennen das the right people in the bus, die richtigen Leute im Bus. Wenn du das richtige Umfeld hast und du hast A, Mitarbeiter, ja, dann kannst du sagen, komm, was machen wir? Die Richtung, links abbiegen, rechts abbiegen, geradeaus. Dann haben wir die Entscheidung getroffen. Personal ist ein Zukunftsthema, sind da draufgesprungen und
super.
Ab die Post.
Super.
Deswegen sind wir hier.
Und das war dann auch so ungefähr um die Jahrtausendwende rum, kurz danach, ja? Dass ihr
richtig.
Ja, super, ja. Ist ja ein bisschen ähnlich wie bei mir, ne? Ich komme ja auch ursprünglich nicht aus der, ich bin ja selbst kein Personaler oder HRler oder so, ich bin einfach Gründer, Unternehmer und habe natürlich auch immer gemerkt, dass dass gerade bei uns in der Tech-Branche, dass aber eigentlich in jeder Branche, wie du schon sagst, das Thema Personal, die richtigen Leute für mich begeistern, die richtigen Leute an meine Seite gewinnen, mit den Leuten dann richtig gute Sachen erschaffen, lange bei mir halten, lange an mich binden, dass das natürlich einfach das eine große Thema ist, ne?
Ja, das ist das Thema. Wobei eine unserer ersten Erfahrungen war, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist. Der Unternehmer, der kleine und mittelständische, der denkt genauso, wie du das jetzt gerade rüberbringst oder ich. Der Personaler, der denkt eher etwas anders. Also heute würde ich beinahe sagen, also in Klammer und bitte sofort wieder vergessen, aber Jörg Knoblauch ist der Feind der Personaler. Oh. Aber er ist der Freund der Unternehmer.
Ah, siehst du?
Also die wissen das zu schätzen.
Wie denkt denn der Personaler? Was ist denn der Unterschied zwischen dem Personaler und dem Unternehmer?
Na gut, der Chef sagt zu seinem Personalchef, du sag mal, der Max ist doch krankgeschrieben, oder? Mhm. Er sagte, ja, Max ist schon seit 14 Tagen krankgeschrieben. Ja, aber gestern Mittag war ich spazieren und Sonntagmittag und da hat er Fußball gespielt. Ich bin am Fußballfeld vorbeigekommen. Du, das geht so nicht, wirf ihn raus. Dann sagt der Personal natürlich, du Max, der Chef hat dich gesehen gestern, bist du des Wahns? Du kannst doch nicht und so weiter. Und letzte Woche hat er dich schon mal gesehen, dass du dein Haus umgebaut und so. Also weißt du, ich halte ja zu dir, aber weißt, das müssen wir jetzt ändern. Also der Personal ist im Ernstfall immer sehr nahe, ein Mitarbeiter, hat für alles Verständnis und so. Und natürlich haben wir auch eine Fürsorgepflicht. Aber der Unternehmer denkt da sehr viel radikaler und klarer.
Und wie kann man jetzt diese beiden Welten zusammenbringen? Wie kann man da vermitteln? Was ist so ein Weg, der irgendwie vielleicht für alle Seiten vernünftig ist?
Na gut, der Personaler hat im Ansehen eigentlich erstmal sehr gewonnen die letzten Jahre.
Ja.
Der Chef sagt sich, du pass mal auf, lieber Controller, ob ich dich hier jeden Tag sehen muss, bin ich nicht so sicher. Kümmere dich um deine Zahlen. Ob ich dich von Research and Development oder egal was, weißt, aber du Personaler, bitte komm an meine Seite, egal ob ich innovieren will, ob ich Mitarbeiter suche, ob ich mich in der Krise trennen muss, egal was, du bist meine Lebensversicherung, kümmere dich.
Ja.
Und jetzt lässt sich, mancher Personaler lässt sich halt jetzt rufen und begeistern und sagt, Chef, auf diese Chance habe ich schon lange gewartet.
Ja.
Hier, ich setze mich auf die rechte Seite und bin deine rechte Hand.
Mhm.
Und der andere Personaler sagt, ach Chef, bitte lass mich da hinten in diesem Kämmerchen. Löhne und Gehalter sind doch wichtig und die kommen doch auch pünktlich am 13. und so halt. Also da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen.
Okay, also, okay. Das heißt, sollte man sich als Unternehmer auch ganz genau aussuchen, welche Personaler man sich als seine Mitarbeiter holt und die tendenziell wie Unternehmer denken lassen oder sagen wir mal unternehmerisch gepolte Personaler auch einstellen?
Na gut, wie immer im Leben gibt es halt A, B und C. Und also wir haben dieses Bildchen, ja, der A, der den Karren zieht, der B, der nebenher geht und der C, der sich oben drauf setzt und sich ziehen lässt und hin und wieder auch ein bisschen bremst. So.
Ja.
Und natürlich, und jetzt kommt Gallup jedes Jahr aus nur dieses Jahr nicht wegen Corona, aber sonst jedes Jahr und sagt, aha, aktuell 15% A und dann 71% B und 14% C. Und der A ist halt der so laut Gallup mit Herz, Hand und Verstand, der anpackt, der mitdenkt, der glänzende Augen hat. So, ja. Tja, und da gibt es nicht so viele von der Sorte. Ja, ja, also die zu identifizieren und ranzuziehen, ist das Thema.
Und, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin als Unternehmer?
Wie kriege ich das hin?
Wie finde ich die A-Leute? Wie begeistere ich sie für mich? Wie gewinne ich sie für mich? Was muss ich tun, um besonders viele A-Leute zumindest erstmal auf mich aufmerksam zu machen und sie dann so langsam aber sicher immer mehr an mein Unternehmen ranzuführen und sie dann vielleicht irgendwann wirklich für mich zu gewinnen?
Ja. Na gut, hier an der Wand habe ich meinen 9-stufigen Einstellungsprozess. Also das geht halt irgendwann los und irgendwann ist der dann ja auch da. Aber am Ende des Tages, also die wichtigste von den 9 Stufen, um dann zum Schluss zu sagen, ja, das ist der, ist das Thema absolut, das Thema Probezeit und da nicht einfach, also Deutschland ist ja sowas von hervorragend, 6 Monate, Hammer, das gibt es nur bei uns hier. So, und das Thema ist halt, setze Meilensteine. Komm, was soll in 14 Tagen sein? Was soll in 4 Wochen sein? Was soll in 2 Monaten sein? Und dann sehen wir schon, ob die Dinge zusammenlaufen oder nicht. Und dann, wenn es halt nicht zusammenläuft, dann hab das Rückgrat und hab die Bereitschaft, dich auch wieder zu trennen. Das ist halt die Herausforderung.
Ja, das heißt wirklich die Probezeit dafür nutzen, wofür sie auch da ist, nämlich sich wirklich gegenseitig auszuprobieren, sich gegenseitig tiefer kennenzulernen, sich darüber klar zu werden, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, miteinander diesen Vertrag zu unterschreiben. Und dann auch wirklich Erwartungsmanagement wahrscheinlich von Anfang an in die richtige Richtung
zu machen. Das ist das Stichwort. Ja, wobei die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Die Wirklichkeit sieht so aus in aller Regel, wenn wir in die Firmen kommen. Nach 6 Monaten sagt der Personal, hey Chef, was ist mit dem Müller? Einstellen oder gehen lassen? Dann sagt er, hey, was ist mit Müller? Na, den hast du vor 6 Monaten eingestellt. Und was, sind das schon 6 Monate? Ja. Und jetzt? Ja, eben die Entscheidung von dir. Ja du, aber was ist heute? Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Du hast noch Zeit bis morgen. So, und dann ist die Entscheidung schon getroffen in aller Regel, nämlich er bleibt. Weil der Chef sich sagt, was soll ich jetzt tun? Es war ja nicht alles schlecht. Natürlich war nicht alles gut, aber wir sind ein tolles Team und das, der wird schon reinwachsen und unsere Weiterbildungsangebote sind doch hervorragend. So, und dann 2 Jahre später schellt dann bei uns das Telefon in aller Regel und der Chef ist dran und sagt, hätte ich nur damals. Also die Lehre aus dieser Geschichte heißt einfach, wenn du Zweifel hast, let him go.
Wenn du Zweifel hast, let him go.
Es wird nie besser. Es wird schlechter. In aller Regel.
Warum eigentlich? Warum wird es immer schlechter noch?
Na gut, der Mitarbeiter ist ja bewusst auch, dass er in der Probezeit alles geben muss. Und er gibt sicher mehr als nach der Probezeit. Allein das ist natürlich eine Geschichte.
Ja.
Und was, also A-Mitarbeiter überzeugen halt von Anfang an. Also ich würde jedem Chef sagen, selbst wenn du keinen Job hast für den A-Mitarbeiter, halt ihn fest, wenn einer vorbeikommt. Ja, weil bis du in 14 Tagen so weit bist, dass du sagst, hey, jetzt hätte ich was für dich, hat er schon 3 Dinge im Unternehmen gefunden und angepackt, wo schon unverzichtbar ist. Also ein wertvoller Mitarbeiter wird jeden Tag wertvoller,
wenn er A ist. Ja. Gibt es irgendwas, wo ich, wenn ich einen Menschen das erste Mal kennenlerne, mich das erste Mal mit ihm austausche, wo ich direkt schon so ein paar Anhaltspunkte, so ein paar Dinge vielleicht, die ich spüre, höre, sehe, wo ich direkt merke, oh, da ist A-Potenzial vorhanden. Gibt es da irgendwas?
Ja, also in unserer Denke, bevor der noch bei mir im Büro sitzt oder bei dir, findet Verschiedenes statt. Unter anderem auch ein Telefoninterview. Und das hat 4 Fragen. Erste Frage ist, was willst du mit deinem Leben mittellangfristig? Und wenn der dann sagt, hey Michael, was will ich? Können wir jetzt mal wieder über das Geld reden? Geld ist für mich wichtig. Und dann sagst du, nee, du, ich will wissen, was du aus deinem Leben machst. Dann sagt der, ja, weißt, ich habe mich doch bei dir beworben, weil du so eine tolle Reputation hast. Dann sagst du, nee, pass auf, ich will das, ich muss verstehen, was willst du mit deinem Leben und so. Also wenn einer dafür keine Perspektive hat, dann ist es völlig illusorisch zu glauben, dass er für mich und mein Unternehmen eine Perspektive hat oder arbeitet. Also das wäre sowas. Die zweite Frage ist nach Stärken, die dritte Frage ist nach Schwächen. Nun ist mir klar, die jeder, der ein Bewerbertraining macht, hat diese Fragen rauf und runter gelernt. Ja. Aber die vierte Frage ist dann die Frage, was wird dein Chef, was werden deine zwei letzten Chefs sagen, wenn ich mit ihnen rede? Also nicht, falls ich mit ihnen reden würde, sondern ich werde mit ihnen reden, weil ich werde Referenzen einholen. So, und dann muss man halt ganz schnell ganz viel mitschreiben. Weil diese wörtlichen Zitate, die sind nachher Gold, wenn ich den Chef, den ehemaligen, also wenn der in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis ist, völlig klar, darf ich nichts tun. Aber in aller Regel kann ich ja auf frühere Chefs zugreifen.
Ah, okay, spannend. Super, super spannend. Und B und C, gut, bei C erübrigt sich's fast, aber brauche ich auch ein paar B-Mitarbeiter eigentlich in der Firma? Oder wenn es einmal jetzt nur rein hypothetisch angenommen, wenn es nur A gäbe, wäre das auch gut. Also wäre das natürlich unmöglich, aber bestes Szenario. Oder gibt es irgendeinen Grund dafür, dass ich auch B-Leute brauche?
Ja, also kürzlich hat mich einer in der Presse angegriffen und gesagt, Knoblauch, du irrst wie immer. Denk mal an, und dann, da wo ich mich am wenigsten auskenne, hat er mich dann gepackt, Hochleistungssport und bei der Tour de France. Und wenn da der sowieso radelt, dann hat er 10 Wasserträger neben sich. So, dass der radelt und die Tour de France gewinnen will, dass das ein AA ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja. Aber die Jungs, die Wasserträger sind, so, du brauchst auch Jungs, die die Arbeit machen, also diese Bs. So, und da war meine Antwort, Achtung, Irrtum. Diese Jungs, die Wasserträger, die wurden aus tausenden Wasserträgern ausgesucht. Auch die sind in der A. Deine Putzfrau ist A. Weißt du, dass eine Putzfrau für 14 Dollar Euro die Stunde putzt, nicht besser wie die für 12? Notwendigerweise. Das ist eine Frage deines Recruitings und deiner Auswahl. So, also, Larry Page von Google, also wenn ich ganz verzweifelt bin, dann lese ich den oder ich lese in der Bibel. Das sind die beiden Dinge. Larry sagt, wenn es und bei uns bei Google auch nur einem B, also B wie Bertha, gelingen würde, in unser Unternehmen einzudringen, dann wäre das, wie wenn wir uns einen Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen uns unendlich schwerfällt. So.
Wow.
Ja. Und das sagt der bei knapp 100.000 Mitarbeitern.
Klare Ansage, klare Ansage. Und ich hatte auch gerade, als du das Tour de France Beispiel genannt hast, hatte ich direkt den Boxenstopp in der Formel 1 noch im Kopf, wo dann da die Leute innerhalb von einem Bruchteil, ich weiß gar nicht wie viel, Bruchteil von einer Sekunde oder Bruchteil von wenigen Sekunden,
wir sind bei 1, die Reifen wechseln.
Sekunden. Ja. Genau. Und das sind natürlich auch alles komplette A-Player, ne? Die das machen. Ja. Das sind natürlich keine B-Player, die da die Reifen wechseln.
Also das sind AAA. Ja. Und deswegen, also diese Gallup-Geschichte 15%, also ja, sie sind rar, aber ja, es gibt sie.
Mhm. Okay. Du hast gerade schon, gesagt, dass du gerne in der Bibel liest. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Säule, die dich trägt, ne? Dein Glaube, das ist ja auch was du, glaube ich, auch kommunizierst, dass du dass du sehr christliche Werte in dir trägst, und dass das ja auch in gewisser Weise zu deinem Leben dazugehört. Kannst du das in Einklang, gibt es da für dich eine Verbindung zwischen diesem Personalthema und deinem Glauben? Würdest du sagen, dass bestimmte christliche Werte wichtig sind beim ganzen Personalthema und auch in der Praxis helfen, Unternehmern und Führungskräften gute Mitarbeiter zu finden, führen und zu binden?
Na gut, also das wird vor allem dann etwas kritisch denken Menschen, wenn du über A, B und C redest, weil in der Kirche sind natürlich alle willkommen und beim christlichen Glauben sowieso und jeder ist wichtig und jeder ist ein Geschöpf Gottes und hochgeachtet und so. Aber ich lese gerade im Alten Testament, der Richter gibt es da im Buch 7, ich war ganz überrascht, da kommt es zum Krieg und da gibt es 33.000 dann Soldaten und Gott sagt, du pass mal auf, jetzt sag mal zu all deinen Jungs, sagte dem König damals, wer keine Lust hat, wer Angst hat, soll sich jetzt einfach verkriechen. Was sind nur noch 3.000 übrigens übrig. So, und dann sagt er, jetzt rede mal mit den 3.000 und die prüfe auch mal. Und die prüfst du, indem du die einfach an einen Fluss führst und dann sollen die da Wasser trinken. Mhm. Und dann gibt es welche, die sich den Schild und den Speer nicht aus der Hand legen. Und die anderen Jungs, die das alles ablegen und sich einfach aufs Wasser stürzen, die lassen auch ziehen. Und dann bleiben noch 300 übrig. So, mit diesen 300 gewinnt er nachher die Schlacht gegen einen Feind, der zigtausend Soldaten hat und so. Also, fällt da ein schönes Beispiel im Neuen Testament, was besonders schön ist. Da ist einer, der hat drei Diener, Knechte, Sklaven, was immer. Und er sagt zu dem ersten, ich gebe dir einen Golddukaten und mach was draus. Ich ziehe in ein fernes Land. Und deswegen mach einfach was. Und dem zweiten gibt er 2 und dem anderen gibt er 5. Und er sagt, falls ich jedoch zurückkehren sollte, dann weißt, also lasst mich nicht im Stich, dann könnt ihr mir ja etwas von eurem Überfluss wieder abgeben. Ja. So, und dann kommt er zurück und der mit den 5, der hat überraschenderweise 10 gemacht in seiner Abwesenheit, also 5 plus 5. Und er sagt, boah, also dir gebe ich noch das und das und das und das. Der mit den 2, der hat das immerhin auch verdoppelt. So, und der mit dem einen, der hat das ja vergraben. Und dieser, sein Chef, sein ehemaliger Chef, ist sowas von zornig und sagt, hättest du es wenigstens so angetragen, und so weiter und so weiter. Und droht ihm also Höllenqualen an. Also das ganze Thema gute Ergebnisse ist ein riesiges Thema im christlichen Glauben. Dazu kann man, glaube ich, schon stehen.
Ja. Ja, verstehe. Okay. Ja, spannend. Ja, gewisse Analogien lassen sich da durchaus erkennen, ne? Und damit haben wir auch gerade schon so ein bisschen, ne, du sagtest schon, ja, der Chef von der Person. Was würdest du sagen, was macht mal, sagen wir mal, runtergebrochen, wenn das überhaupt geht, gute Führung aus? Wie kriege ich es hin, mit meinen Mitarbeitern, ja, große Dinge zu erschaffen? Du sagst es ja schon, Ergebnisse. Wie kriege ich es jetzt hin, als jemand, der jetzt gute Mitarbeiter an meiner Seite hat, sagen wir mal, ein A-Mitarbeiter und einen gesunden Anteil B-Mitarbeiter, wie es wahrscheinlich in den allermeisten Firmen so ist. Wie kriege ich es jetzt hin, eine gute Führungskraft zu sein? Entweder eben als Unternehmer oder auch als Teamlead etc. Was sind so die grundsätzlichen Statuten guter Führung, würdest du sagen?
Also das hat sicher viel mit Persönlichkeitsstruktur zu tun. Mhm. Also so wie ich gebaut bin und mein Kollege hier, wir machen das zu zweit, diese Firma, wir setzen sehr stark auf persönliche Ziele. Also wir haben für jeden Mitarbeiter bis zum Auszubildenden 5 Ziele. Und zwar messbar und machbar. Also nicht nur irgendwas wischiwaschi, sondern zahlenmäßige Ziele.
Ja.
Und daraus werden dann sogenannte Zielebücher, also oder auch die Kunden, die wir beraten, die haben alle kurz oder lang haben die ein Zielebuch, weil A-Mitarbeiter lieben es eben zu wissen, wo sie dran sind. Und A-Mitarbeiter lieben es, große Dinge zu schaffen und es messbar zu machen. Die lieben es, über ihre Erfolge zu reden und so. Also deswegen Zielvereinbarungen, also die sind bei uns sehr, sehr weit oben dran.
Wie läuft das konkret ab, die 5 Ziele? Wie oft werden die gemacht? Wie oft werden die iteriert? Wie oft werden die angepasst? Wie oft wird gecheckt, ob die erreicht sind? Wie läuft das konkret?
Ja gut, im Juni, also im 6. Monat eines Jahres, kommen wir als Geschäft, also wir machen die jährlich, die Ziele.
Ah ja.
Und im Juni kommen wir und sagen, die Geschäftsleitung hat folgende Stoßrichtungen für das Folgejahr sich ausgedacht. Und da entstehen 50 Seiten Papier. Und jetzt mach du, Mitarbeiter, dir mal Gedanken, Es macht keinen Sinn zu sagen, wir sollen das Lagergebäude verkaufen, wenn wir gerade eine völlig andere Politik fahren, um wieder mehr auf Lager zu legen oder so. Also wir sagen dir, was wir vorhaben. Und jetzt bitte du Mitarbeiter in deinen Bereichen, versuch mal, das mit Leben zu füllen. So, und dann macht er Vorschläge, dann geht's rauf, runter, runter, rauf, runter. Mhm. Und so im Oktober, November bringen wir es dann zur Landung. Mhm. Also man muss schon 3, 4 bis zu 5 Stunden rechnen pro Mitarbeiter für so 4, 5 Ziele. So, und dann Mitte Dezember wird das Ganze gedruckt und am 1. Januar liegt das Zielebuch auf dem Tisch und dann ertönt der Startschuss und jeder weiß, was Sache ist und dann setzt die Visualisierung ein. Also ich habe hier an meiner Wand alles in Rot, Gelb und Grün. Das heißt, meine 5 Ziele sind jeden Monat, werden die kommen aus dem Controlling, rot eingefärbt, Knoblauch und Schuft, das war schlecht, oder Gelb, Punktlandung, oder Grün, Glückwunsch, du hast das übertroffen.
So, also magst du uns eins deiner Ziele verraten, was da gerade bei dir an der Wand hängt? Oder lieber nicht?
Na gut, wir haben Umsatzziele, wir haben Gewinnziele, wir haben und so weiter und so weiter. Aber was das Zielebuch ist bei uns kein Geheimnis. Das Zielebuch kann man bei uns kriegen. Also jeder Mitarbeiter kann so viele nach Hause tragen, wie er will von den Büchern, wenn er Malpapier für die Kinder braucht, soll er jetzt mehr mitnehmen. Und ansonsten auch unsere Kunden können die haben und so weiter. Also das sind alles keine Geheimnisse. Aber die Pointe ist messbar und machbar. Also nicht, wir wollen innovativer werden. Wir wollen ein besseres Betriebsklima. Sagen wir ganz genau, was das ist.
Was? Und über das Wie wird sich dann im Laufe des Jahres Gedanken gemacht? Ja, das ist dann im Großen und Ganzen dem Mitarbeiter überlassen, das Was zu erreichen und seinen Weg, das Wie dahin, die Strategie.
Ja, da gibt es dann sogenannte Quartalsgespräche, die seit 3-mal im Jahr allerdings durch sind. Und da geht es dann immer um 3 Punkte. Da geht es um den Blick zurück, also den Blick in den Rückspiegel, weißt du, was war. Also dann geht es um den Blick durch die Frontscheibe, was kommt. Ja. Und da ist man ganz nah an diesen Zielen dran. Das Dritte ist dann einfach, lieber Mitarbeiter, jetzt hast du 1, 2, 3, du kannst reden, solange du willst. Wir haben nie viel Zeit, aber heute haben wir die Zeit. Was ist mit den Kindern? Warum ist die Versetzung gefährdet? Was ist mit und so weiter und so weiter.
Naja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile bei Tempus?
Wir sind 35 hier und dann kommen nochmal 18 Berater draußen, die unterwegs sind. Also es sind etwa 50 Personen insgesamt.
Und was ist so eine klassische Fragestellung, Problemstellung, Herausforderung, mit denen Unternehmen zu euch kommen, um eure Beratung zu erfahren?
Gut, das Thema ist halt, wir sagen, wenn du die Zukunft bewältigen willst, brauchst du ein 80-20-0 Unternehmen. Also 80% A, 20% B und 0 C. So. Und so wie halt der Durchschnitt aufgestellt ist, diese, was wir vorher sagten, 15% A, 70%, 71% B und 14 C, das wird nicht reichen. Denn selbst der B-Mitarbeiter löst ja keine Kundenverblüffung aus. Es wird nicht mehr reichen, zu verwalten, abzuarbeiten. So.
Ja.
Und deswegen helfen wir dann in einem Prozess. Das ist ein 10-stufiger Prozess, der 1 bis 2 Jahre dauert, das Unternehmen rumzudrehen und daraus ein 80-20-0 Unternehmen zu werden. Und was uns halt in die Hände spielt, und deswegen ist das Thema Talent ja so genial, weil also wenn ich bei in Sindelfingen, bei Daimler oder in Wolfsburg oder so Räder montiere oder bei Lidl, Aldi, Norma an der Kasse sitze als Kassiererin, da kann ich vielleicht 10% oder 20% schneller arbeiten. Das ist okay und das ist nett. Aber Achtung, wenn ich im Brain-Business bin, im Gedanken, im Geistgeschäft, dann habe ich plötzlich, also Larry Page von Google spricht, meine besten Mitarbeiter sind nicht doppelt so gut oder dreifach so gut wie Mr. Normalo. Auch nicht 10, auch nicht 100. Die sind Faktor, die allerbesten, und ich kann sie dir mit Namen nennen, sagt er, sind Faktor 10.000 besser.
Wow.
So. Und so, und jetzt müssen wir uns halt ganz anders Gedanken machen. Weißt, der will ja nicht 20% mehr verdienen. Mhm. Der kriegt jeden Tag Anrufe von Headhunter und so weiter. Also jetzt bin ich plötzlich in einem ganz anderen Geschäft. Mhm. Und ich denke, da hilft Pareto. Also wenn man sagt, 20-80-Regel, weißt, 20% der Menschen, der Mitarbeiter sind halt auch für 80% des Erfolges zuständig.
Ja.
Also, was weiß ich, ihr habt 10 Mitarbeiter, die 100.000 verdienen, dann sind das 2 Mitarbeiter, die für 80.000 zuständig sind. Und was die Googles und so dieser Welt machen, die machen jetzt halt Pareto von Pareto. Die sagen, ich ziehe das noch mal enger. Jetzt nehme ich nur die 20% und jetzt nehme ich und so weiter und komme damit immer höher, höher, höher. Ja, also das ist die Talentgeschichte.
Mhm. Was sind so mal beispielhaft einige der 10 Stufen in eurem Prozess, die ihr dann mit den Unternehmen durchlauft? Also was ist zum Beispiel der erste? Was passiert zuerst?
Na gut, am Anfang steht natürlich erst einmal ein Check-up. Also es ist wie wenn du zum Arzt kommst, dann sagt der nicht, hier habe ich ein Rezept. Ja. Sondern er sagt, mach mal den Mund auf, hast du eine belegte Zunge und lass mal und so weiter und so weiter. So, und also dieses erste Mal, das ja. So, aber weißt, wenn du die Frage mal stellst an den Unternehmer, hast du denn eine schriftliche Vorgehensweise, um sowas wie Employer of Choice zu werden, um die besten Mitarbeiter an Land zu ziehen.
Ja.
Da schaut er dich groß an und sagt nein. So. Und das ist so unser Ziel, dass wir, wenn wir nach einem Jahr rausgehen, dann hat er noch mal 1-2 Jahre zum Weiterarbeiten. Die Tools kennt er jetzt alle und er weiß, dass er jetzt einfach auf diesem Weg unterwegs ist. Und wenn er dann erstmal das 80-20-0 Unternehmen erreicht hat, dann kommen die Dankesbriefe und er sagt, du, ich wusste gar nicht, dass das Leben so einfach sein kann.
Das ist immer dann am schönsten, ne? Wenn die Kunden sich freuen und bedanken und weiterempfehlen.
Ja, zumal viele vorher echt verzweifelt sind und eigentlich keine Lust mehr haben, also Unternehmer. Durchzuhalten.
Was mal so wirklich für uns mal plastisch ein Beispiel, wenn der Prozess durchlaufen ist nach einem Jahr und er die Tools kennt, was ist dann zum Beispiel eine Sache, die er vielleicht nach 1,5 Jahren hat oder kann oder macht, ich ganz konkret, die er vorher nicht gemacht hat, um Employer of Choice zu werden?
In der 4. Stufe zum Beispiel macht er eine Mitarbeiterbeurteilung.
Ja.
Und da gibt es dann bei uns Bögen, also mit den Kriterien und den Beschreibungen und das ist alles ganz einfach. Aber er weiß dann von jedem einzelnen Mitarbeiter A, B oder C. So. Mhm. Und das jetzt alles zu korrigieren und aus einem B einen A zu machen oder sich von einem C zu trennen, das wissen wir, das geht nicht über Nacht.
Ja.
Das hat nochmal ein Nachspiel von Wochen, manchmal von Monaten und so. Aber jetzt hat er mal den Nebel weggenommen. Also er sieht, wie die Wirklichkeit ist. Er weiß, wer ihm das Geld herbeibringt und wer ihm einfach nur durch Probleme schafft. Und allein das ist für die meisten sowas von
Augenöffnend. Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. So, dann das Zeitplansystem, das interessiert mich einfach nochmal ganz kurz, weil ich selber so ein kleiner Nerd bin, was dieses Thema angeht. Was einfach nur mal einmal ganz grob nur für uns erklärt, für uns Laien, was ist denn so die grundsätzliche Philosophie bei diesem Selbstorganisations-Zeitplanmanagement-System, was ihr damals gemacht habt, ne, das Tempus-System? Ich meine, die Grundphilosophie, die wird ja wahrscheinlich heute immer noch sich super anwenden lassen. Und was war da so die Grundlage der ganzen Geschichte?
Ja, also es ist völlig egal, ob du einen Richard Branson, ob du einen Chef von Tesla oder Steve Jobs oder egal wen du nimmst, das sind alles Menschen, die in aller Regel entweder mit dem Laptop unterm Arm oder Notebook oder Notizbuch, die ständig Notizen machen, die in Besprechungen drin sitzen und immer schreiben, nachfragen und so weiter und so weiter. So, und also Schriftlichkeit zwingt zu gedanklicher Klarheit oder wer schreibt, der bleibt. Die Chinesen haben nette Sprüche. Die haben die blasseste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis und solche Sprüche haben die. So. Und wenn man das jetzt so ein bisschen systematisiert, dass man es dann auch wiederfindet und im richtigen Moment die richtige Frage, einzig Zahl hat oder auf Dinge zugreifen kann von der Besprechung vor einer Woche oder so, das macht dich halt wirkungsvoll. Und das ist im Zeitplansystem, das heißt ja auch Organizer, also es organisiert dich. Und natürlich hat es auch deine Kreditkarten und deine Visitenkärtchen und dies und jenes, aber es organisiert dich. Also das Prinzip Schriftlichkeit ist das dahinterliegende große Thema.
Super gut. Super. Also, lieber Jörg, wenn ich jetzt hier Hörer bin und mir sage, ach hier, das klingt doch alles spannend, was der Jörg da so erzählt, wie komme ich denn jetzt am besten mit ihm oder mit Tempus in Kontakt? Was mache ich dann am besten? Wo finde ich dich am besten? Was kann ich mir von dir wo durchlesen oder besorgen, kontaktieren etc.? Was ist der beste Weg?
Ja, also in der Tat, Jörg Knoblauch hat 33 Bücher geschrieben, die in Dutzend Sprachen übersetzt sind und so weiter und so weiter. Aber ich mache noch eine Silicon Valley-Empfehlung. Laszlo Bock ist ein Mann, der früher bei Google Arbeitsdirektor war und der jetzt ein privates, kleines Startup hat. Aber der Bursche ist sowas von gut. Also wenn du den dreimal gelesen hast, Bock, B-O-C-K, kannst du dir die Uni sparen, sage ich einfach mal. Übrigens ein Stanford-Professor, der Jim Collins, Der Weg zu den Besten, finde ich auch ein Wahnsinnsbuch. So, und dann liebe ich natürlich die Bücher von Jörg Knoblauch. Da gibt es ein Buch, das heißt Die Personalfalle. Und da ist in witziger Form und so, also wie ein Krimi liest sich das, ist alles sehr schön beschrieben. Also das sind so die Dinge. Ansonsten, ich freue mich über jede Zuschrift. Also meine Mobiltelefonnummer ist im Internet, meine Durchwahl, j.knoblauch ist meine E-Mail-Adresse. Da ich Jörg heiße, ist es das J. Und j.knoblauch, Knoblauch wie das Gewürz, @tempus.com. Tempus, lateinisch Zeit, tempus.de. Also ich kriege meine 150 Mails am Tag, die ich alle gerne und persönlich beantworte. Ich gebe gerne zu, dass wir auf andere Kanäle mich kontaktiert, wird auch beantwortet, aber das macht nicht ich. Aber schick mir eine E-Mail und ich bin begeistert.
Man kann sich ja, glaube ich, sogar dein Buch, die ABC-Strategie aktuell für im Prinzip kostenlos nur Shippingkosten bestellen bei dir, ne? Zumindest war das mal so.
Ja, das ist das Free Plus Shipping, also die besten Mitarbeiter finden und halten. Genau, man zahlt seine 5,99 Euro und ist dabei. Ansonsten macht Jörg Knoblauch KPC, Knoblauchs Personalcoaching. Das sind monatliche Module, wo man einfach durch diesen ganzen Prozess geführt wird. Also wer sagt, Beratung ist für mich einfach zu teuer und zu aufwendig, der kann sich das auch per Videomodule, Webinar und so weiter alles reinziehen.
Wow, das war mir eine riesengroße Ehre, mich hier mit dir unterhalten zu dürfen. Das war eine richtig, richtig reichhaltige Folge. Ich glaube, da ist super viel wertvoller Content bei rumgekommen. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Klasse. Und bis zum nächsten Mal.
Jawohl. Euch allen danke. Merci, merci. Tschüss.
So, die nächste Folge vom Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil es wird die Folge Nummer 4 von 4 hier in unserer kleinen Serie zum Thema Unternehmenskultur und Ziele sein. In den Folgen 1 bis 3 haben wir ja schon die Themen der Firmenwerte behandelt, ne? Werte als Grundlage für alles. Dann haben wir über die Mission gesprochen, also das Warum oder das Wofür. Dann haben wir die Vision besprochen in der dritten Folge, also das Was. Und am Montag geht es dann konkret um die Umsetzung, nämlich um die Strategie. Also das Wie erreichen wir unsere Ziele, eben dann getragen von unserer Vision, Mission und unseren Werten. Ich werde euch einmal durch meine Erfahrungen und Best Practices mit der agilen Zielsetzungsmethode der OKRs führen und euch einige Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr OKR schnell, einfach und auch schlank bei euch im Team oder der Firma einführen könnt. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Lass mich natürlich auch wissen, wenn ich dich dabei unterstützen kann durch das Talentmagnetsystem, mindestens 3 Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen dir auf dem Silbertablett zu liefern für deine schwierig zu besetzenden Stellen in deiner Firma. Das Ganze dann ohne teure Headhunter oder Online-Stellenportale und zwar ganz basierend auf smarten Algorithmen und Performance-Technologien. Du kannst einfach mal vorbeischauen auf talentmagnet.io, wenn dich das Ganze interessiert, oder mir einfach schreiben an michael@talente.co. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael. Ciao.